Ich war durchaus Cola-süchtig.
Tragische Suchtgeschichte.
Dividende von $20 pro Aktie.
Enormes Risiko.
Bruttomargen zwischen 60% und 80%. Also wir sind immer so ein bisschen wieder Richtung Drogenhandel unterwegs. Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute habe ich für dich die über 100-jährige Saga rund um eine geheime Rezeptur, um abenteuerliche Deals und eine der berühmtesten Marken der Welt. Braunes Zuckerwasser als globale Ikone des Kapitalismus und der Popkultur. Ein prickelndes Lehrstück über Marketing, über Franchise und über Financial Engineering. Wir tauchen ein in die Geschichte von Coca-Cola, das Geschäftsmodell, das Geheimnis. Und wie immer mache ich einen solchen Deep Dive nicht alleine, sondern gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital. Hallo Katharina, schön, dass du mal wieder hier im Studio bist.
Hallo Christian, ich freue mich auch, dass wir heute über Coca-Cola sprechen.
Tja, hast du denn noch so eine Erinnerung daran, was deine allererste Coca-Cola-Erfahrung war?
So ganz genau nicht, aber wenn ich das so in Gedanken zuordne, bei uns zu Hause, da gab es Wasser oder wenn es mal dann irgendwie besonders war, schon mal einen Saft. Das muss auf irgendwie einer der Kindergeburtstage sein, wo man war, weil irgendeine Freundin, irgendein Freund hatte man immer. Und ich weiß, so eine da gab es auch immer eine gute Süßigkeiten-Schublade. Und ich kann mir vorstellen, dass es in so einem Rahmen mal war, dass man davon dann auch probiert hatte. Und dann später, wenn man älter war, es war was Besonderes. Wenn wir aus waren zum Essen gehen oder so, dann durfte man dann vielleicht auch schon mal eine Cola trinken.
Ja, ja, ich kenne das. So war das bei mir auch. Coca-Cola war verpönt, es wurde Wasser getrunken. Immerhin ne, mit Blubber, also mit Kohlensäure. Aber irgendwann an einem heißen Sommertag waren wir mal mit der Oma im Wallfahrtsort Kevela. Und da war es soweit. Ich durfte eine Cola trinken. Habe mich natürlich gefühlt wie ein ganz großer. Naja, und später war es schon so, das, was man früher nicht durfte, macht man dann vielleicht später, wenn man es dann kann und selbst entscheidet, besonders exzessiv. Und ich gebe zu, ja, ich war durchaus Cola-süchtig. Ja, ich habe so bis so 2000, 2002 3-4 Liter zuckrige Cola getrunken, bin dann umgestiegen auf Diet Coke, später auf Coke Zero. Aber vor 4 Jahren habe ich dann der Cola komplett von einem auf den anderen Tag abgeschworen, weil ich wollte ja nicht, dass mein Sohn wirklich so offensiv mitbekommt, dass der Papa da den ganzen Tag irgendwelche braune Suppe in sich hineinschüttet.
Klingt auch nach einer Menge und nach einer tendenziell guten Entscheidung, aber zur Company gehören ja noch ein paar andere Marken und da werden wir ja sicherlich oder wir stoßen später noch auf eine, wo du ja dann doch gerne auch nochmal zugreifst.
Ja, meine neue Schwäche.
Lass uns aber, glaube ich, mal einsteigen, oder? Denn die Geschichte von Coca-Cola, die beginnt nicht mit süßen Träumen, sprudelndem Erfolg und auch nicht mit einem ganz grandiosen Geschäftsmann, wie wir es ja hier auch schon mal in anderen Geschichten hatten, das sei vorweg gesagt, sondern mit einer eigentlich tragischen Suchtgeschichte. Der Erfinder von Coca-Cola, das war eigentlich ein gebrochener Mann, ein Kriegsheld, der durch seine eigene medizinische Behandlung zum Suchtkranken wurde und dann in seiner Verzweiflung eines der erfolgreichsten Markenprodukte aller Zeiten schuf. Also eigentlich eher wirklich ein Zufall. Und wir sprechen über John Stith Pemberton. Er wurde am 8. Juli 1831 in Knoxville, Georgia geboren. Und über seinen familiären Hintergrund, da gibt es jetzt wenige belastbare Quellen, gar nicht so viel. Aber es erscheint gesichert, dass er aus bescheidenen Verhältnissen kommt und als Kind gerne sogenannte Kräuterwanderung unternahm. Da hat man dann heimische Pflanzen gesammelt und die in der Küche zu Tinkturen und Salben verarbeitet. Sehr dann auch zum Unmutwohl seiner Eltern. Und bereits mit 17 Jahren hat er ein Medizinstudium angefangen, was er 2 Jahre später auch schon direkt abgeschlossen hat. Und hat dann zunächst als angestellter Apotheker gearbeitet, hat dann aber bald schon eine eigene Drogerie in Columbus, Georgia eröffnet, wo er dann auch eigene Mixturen wieder dann eben angeboten hat. Ein Beispiel, Dr. Stanfords Great Invigorator, also ein Stärkungsmittel, ein belebendes Elixier auf Basis von pflanzlichen und alkoholischen Komponenten.
Klingt so ein bisschen wie Klosterfrau Melissengeist.
Ja, aber ich finde, es klingt noch ein bisschen mehr fancy, vor allen Dingen irgendwie so vieles drin, aber man weiß auch nicht ganz genau was. Er hat aber auch noch was anderes angeboten, als Beispiel Southern Cordial, ein medizinischer Wein, wie er damals irgendwie so auch in den Südstaaten beliebt war. Der bestand aus Wein und auch Kräutern und der sollte Verdauungsprobleme, Müdigkeit und Schmerzen lindern. Klingt gut. Und auch da schon wieder der Ansatz, er soll ja auch selber wirklich Magenprobleme gehabt haben, Rheuma. Also eben auch was ihn wieder zu diesen Experimenten wahrscheinlich angetrieben hat und gesagt hat, ich brauche ja hier was für mich selbst. Parallel dazu war er als Arzt tätig und er hat halt so viel eben ausprobieren und auch sehen können.
Also die vorgezeichnete medizinisch-pharmazeutische Karriere, die aber dann einen plötzlichen Bruch erhalten hat, nämlich 1861. Was war da? Tja, wir wissen doch, wenn wir uns für amerikanische Geschichte interessieren, damals begann der amerikanische Bürgerkrieg und Pemberton meldete sich sofort freiwillig zur Armee der Konföderierten. Also nur mal zur Erinnerung, das waren die 11 Südstaaten, die sich abgespalten hatten von der Union, die unter anderem für die Beibehaltung der Sklaverei eintraten. Und er hat dann sehr schnell Karriere gemacht. Er stieg auf zum Lieutenant Colonel, also Oberstleutnant, wäre das übersetzt, irgendwo zwischen Oberst und Major, hatte also eigene Bataillone zu befehligen, führte seine Truppen auch durch einige der blutigsten Schlachten dieses Krieges. Und der entscheidende Moment in seinem Leben war dann der 16. April 1865, also kurz vor Kriegsende in der Schlacht von Columbus. Da hat ihn ein Säbelhieb schwer in der Brust getroffen und diese Wunde hat eben nicht nur seinen Körper gezeichnet, sondern auch sein ganzes Leben verändert. Denn die medizinische Versorgung während des Bürgerkriegs, die war ja extrem primitiv. Und was hat man dann gemacht? Im Zweifelsfall immer das verfügbare Schmerzmittel gegeben, was Morphin war. Das linderte die Schmerzen, machte aber dann sehr viele Menschen abhängig. Verhängnisvoll, das war eben auch bei Pemberton so. Und er kehrte nach dem Krieg eben nicht als siegreicher Held zurück, sondern als gebrochener Mann, der ein Suchtproblem hatte, das ihn dann bis zu seinem Tod begleiten sollte, wo er aber natürlich aufgrund seiner ganzen Historie, seiner Vorbildung immer versucht hat, das zu lindern und von diesem Morphin loszukommen.
Genau, so zum Beispiel dann 1866 hat er ja seine Apotheke gegründet, die Eagle Drug and Chemical House. Und da hat er dann angefangen, wirklich verzweifelt zu suchen, was könnte mir helfen? Was ist ein Ersatz für Morphin? Wie komme ich los? Was hilft mir bei meiner Sucht, um davon wegzukommen? Und da hat er dann ganz viel experimentiert mit verschiedenen Substanzen, Pflanzenextrakten. Und wenn man zurückblickt in den 1880er Jahren, da war ja Kokain noch legal und wurde sozusagen ja auch als Wundermittel gegen alle möglichen Beschwerden bepriesen. Klar. Viel hilft wahrscheinlich dann auch viel. Pemberton hat dann aber angefangen, mit Coca-Blättern zu experimentieren. Das sind die Blätter dann von der Coca-Pflanze, aus denen Kokain gewonnen wird. Und 1885 entwickelte er Pembertons French Wine Cola, ein alkoholisches Getränk mit Coca-Extrakt, das vom berühmten französischen Coca-Wein Vin Mariani inspiriert war. Und das Getränk sollte nicht nur gegen die Morphinsucht helfen, sondern auch gegen Kopfschmerzen, Nervenleiden und sogar Impotenz.
Wahrscheinlich auch noch gegen Glatze, ne? Einfach mal das eine Suchtmittel gegen das andere ausgetauscht.
Richtig. Auch damals? Marketing. Aber zusätzlich zu den Coca-Blättern hat Pemberton dann auch noch dem Getränk Extrakte aus Cola-Nüssen hinzugefügt, um eben natürliches Koffein hinzuzufügen. Und diese Kombination aus Kokain und dann Koffein, das hat wiederum so einen ganz potenziellen Cocktail geschaffen, der als Patentmedizin, also als Patentmedizin vermarktet wurde. Das war damals sehr beliebt und versprach Heilung für praktisch jede Krankheit. Also wieder ein schöner Name. Und wirklich eben gegen alles, sodass wirklich auch viele Menschen darauf aufmerksam werden. Aber der entscheidende Wendepunkt, der kam 1886, als Atlanta und das umliegende Fulton County das Prohibitionsgesetz erließen. Also nochmal neuer Zeitabschnitt. Pemberton musste dann nämlich den Alkohol aus seinem Getränk entfernen, wenn er das dann auch weiterhin verkaufen wollte. Und dann ist er wieder in seine kleine Laborküche rein, hat weiter experimentiert mit dann einer alkoholfreien Version und hat den Wein durch einen Zuckersirup ersetzt. Und am 8. Mai 1886 hat er dann schließlich einen Krug der neuen Rezeptur zu einem befreundeten Apotheker in der Hauptstadt Atlanta gebracht. Und der wiederum mischte das Konzentrat mit Sodawasser, mal wieder zu deinem Sprudelwasser und hat es dann für 5 Cent pro Glas angeboten. Das sind im heutigen Geld so ungefähr 1,75 Dollar, so dass die Leute sich daran eben ergötzen konnten.
Bisschen so wie ein Energy Drink.
Heute. Vielleicht, ja. Nun, es ist nicht so sozusagen glasweise. Es handelte sich bei dem Apotheker um George Jacob S.G. Jacobs. Seine Apotheke hieß Jacobs Pharmacy und jetzt war das Getränk geschaffen, der Sirup war da, sein befreundeter Apotheker hat es dann auch schon eben mal vertrieben an die Menschen. Jetzt galt es daran, auch für das süße, erfrischende und dank des Kokains ja auch leicht stimulierende Getränk einen Namen zu finden.
Also hat er eine Branding-Agentur beauftragt und erstmal die ersten 2 Jahresgewinne ausgegeben, um den Namen zu finden. Nein, viel einfacher war es. Er hat einen Buchhalter, Frank M. Robinson, und der hat dann den Namen Coca-Cola vorgeschlagen für dieses Gebräu. Er hat nämlich einfach argumentiert, also diese beiden Cs, die sehen doch in der Werbung ganz gut aus. Und wo er schon mal dabei war, hat Robinson dann auch das Logo gezeichnet.
Ja, mit der Hand,
handschriftlich, dieser berühmte Schriftzug des Coca-Cola-Logos, verschnörkelt mit den Unterstreichungen, der ist genau damals 1886 schon erschienen. Seit damals gibt es das und es ist eigentlich immer nur so ein bisschen gestreamlined worden. Ja, aber das, was wir sehen, ist wirklich das ursprüngliche Logo. Und anders als viele, viele Marken, die ja inzwischen schnörkellos sein wollen, um das Ganze online besser darzustellen und auch mobil, ist Coca-Cola bei der Tradition, beim Verspielten natürlich geblieben. Und mit dem Logo konnte man dann auch sofort die ersten Anzeigen schalten. Im Mai 1886 ging es los und das Getränk wurde damals in der Zeitung beschrieben als neues und beliebtes Soda-Fountain-Getränk. Köstlich erfrischend, belebend und stärkend. Und man hat es eben auch vermarktet als sogenannten Temperance Drink, also als alkoholfreies Getränk, das eben in dieser aufkommenden Zeit der Prohibition quasi dann das war, was man trank, wenn man sich traf. Man wollte ja nicht einfach irgendwie Wasser trinken, es sollte schon was Besonderes sein. Und da ist ja eine richtige Bewegung dann draus geworden aus Temperance, dass man nämlich, wie man heute sagen würde, Spaß auch ohne Alkohol haben konnte.
Absolut.
Ja. Ansonsten muss man leider zugeben, das hört sich alles schön an, aber Pemberton selbst hatte davon nicht sehr viel von dem anfänglichen Erfolg seines Getränks, weder kommerziell noch im Hinblick darauf, was er ja eigentlich hatte anstellen wollen. Er wollte von seiner Morphinsucht loskommen. Das ist ihm bis zum Lebensende trotz dieser Erfindung eben nicht gelungen. Er brauchte ständig Geld. Ja, und dann kam er irgendwann so unter Druck, dass er die Rechte an der Formel für dieses Getränk, für diese Coca-Cola verkauft hat. Dummerweise nicht nur einmal, sondern insgesamt wohl, so ist es zumindest überliefert, 3-mal und auch nicht jetzt klar nach Gebieten abgegrenzt. Es war ein ziemliches Chaos und es gab dann zeitweise wohl 3 verschiedene Sorten von Coca-Cola, je nachdem, wo man gerade war im Umkreis von Atlanta, Georgia. Die wurden dann von 3 verschiedenen Herstellern verkauft und als er dann im August 1888, als wir in Deutschland das Dreikaiserjahr hatten, starb, da besaß er praktisch nichts, wurde begraben in einem ganz einfachen Grab, ohne Inschrift und ohne Hinweis darauf, dass dort Pemberton liegt, der Erfinder des berühmtesten Getränks der Welt und der wohl ikonischsten Marke, heute nicht mehr die wertvollste, aber Coca-Cola, das kennt man in jeder Sprache. Es ist, glaube ich, das populärste Wort nach okay.
Ja, und dass heutzutage alle Coca-Cola kennen und vor allen Dingen ja auch trinken, das verdanken wir halt eben einem Mann, der das gesehen hat, was Pemberton nie sah, und zwar das unglaubliche kommerzielle Potenzial von dem süßen, sprudelnden Getränk, und das war Asa Griggs Candler. Der ist Ende Dezember 1851 geboren, war ein erfolgreicher Apotheker in Atlanta und hat einen ganz scharfen Geschäftssinn und vor allen Dingen auch einen unerschütterlichen Glauben an die Macht des Marketings. Und dafür ist ja Coca-Cola auch bis heute bekannt. Und die erste Begegnung zwischen Candler und Pemberton fand vermutlich 1887 statt. Und Candler, der war umtriebig, der hat immer nach neuen Geschäftsmöglichkeiten gesucht und hat das Getränk probiert und war sofort wirklich, so hieß es, fasziniert, weil er hat nicht nur ein tolles, erfrischendes Getränk probiert, sondern hat eben auch ein neues Geschäftsmodell gesehen. Und Pemberton auf der einen Seite, der wollte das schnelle Geld zum Leben und Überleben.
Er brauchte Geld für seine Drogen, auf Deutsch
Richtig,
gesagt.
Genau. Und Candler, der hat halt eben eher den langfristigen Wert der Mixtur gesehen. Also was hat er gemacht? Systematisch und vor allen Dingen geduldig hat Candler dann nach dem Tod von Pemberton die verschiedenen Rechte an der Coca-Cola-Formel aufgekauft. Das war ein relativ komplizierter Prozess. Du hast es ja eben schon gesagt, das war überall verteilt, es war nicht so relativ klar. Deshalb musste er mit verschiedenen Partnern, Rechteinhabern überhaupt erstmal verhandeln. Hat es aber hinbekommen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, okay, wie viel musste er denn ausgeben? Wie viel Geld hat er reingesteckt? Der Gesamtkaufpreis betrug etwa $2,300 an den gesamten Rechten. Eine beträchtliche Summe damals. Im heutigen Geld wären es so ungefähr $82,000 gewesen. Aber wie sich herausstellen sollte, einer der besten Deals der Wirtschaftsgeschichte.
Und für so einen Apotheker auch schon mal eine ordentliche Investition.
Absolut, absolut. Er ist richtig ins Risiko gegangen. Also er muss wirklich eine große Vision da auch gesehen haben und eben entsprechend die Chance. Also wirklich eine brillante Idee, auch das Getränk dann unter die Leute zu bringen. Und er hat gesagt, wie bekomme ich mehr an die Leute? Und er hat dann eben gesagt, ich verteile kostenlose Gutscheine, sodass die Leute mal probieren können, dass sie überhaupt mal rankommen und erstmal testen können. Und ja, das führte dann dazu, dass tausende Menschen in Atlanta und später auch im ganzen Land haben eben diese kostenlosen Coca-Cola-Gutscheine bekommen. Und ja, die Sampling-Strategie, die ist aufgegangen, war auch revolutionär und schuf sozusagen dann eine Generation von Coca-Cola-Trinkerinnen und Trinkern, die entsprechend dann auch bereit waren, für das Produkt zu bezahlen.
Ja, anfixen sagt man da, glaube ich, im Jargon, nicht? Und was damals wirklich ja revolutionär war, es gab ja noch gar nicht diese Couponwirtschaft, für die Amerika ja dann später auch berühmt wurde, lange vor dem Digitalzeitalter, wirklich gedruckte Coupons, aber das war auch dafür die Initialzündung. Und das wird uns im Laufe dieser ganzen Geschichte von Coca-Cola noch häufiger begleiten, dass sie First Mover waren, bei Marketing-Innovationen, die für uns heute ganz selbstverständlich sind, aber die haben sie halt als erste sehr frühzeitig und sehr, sehr erfolgreich auch umgesetzt. Und das irgendwann nicht mehr nur in der alten Apotheke, sondern tatsächlich in einer richtigen Firma. Nachdem er alle Rechte beisammen hat, hat er dann im Januar 1892 The Coca-Cola Company gegründet. Das Unternehmen, über dem wir uns heute immer noch als Aktionäre und Aktionärinnen beteiligen können, mit einem Startkapital von damals, und da geht's jetzt richtig um Geld, $100,000. Und was er auch gleich gemacht hat, vollen Fokus auf dieses neue Geschäft. Er hat nämlich seine Apotheke liquidiert, alles auf diese eine Karte gesetzt und das dann auch sofort voll durchstrukturiert. Ja, Coca-Cola 1893 beim US Patent Office als Markenzeichen schützen, ja, was ja dann auch die Grundlage für diese Weltmarke war. Und er war von Anfang an kommerziell erfolgreich, denn schon im zweiten Jahr des Bestehens zahlte Coca-Cola eine erste Dividende von $20 pro Aktie. Das entsprach damals 20% des Buchwerts. Also eine außergewöhnliche Rentabilität und ja, der Grundstein dafür, was wir heute an Coca-Cola ja immer noch schätzen, wenn wir sie nicht trinken, sondern einfach nur im Depot haben. Coca-Cola ist ein Dividendenkönig mit aktuell 63 Dividendenanhebungen in jährlicher Serie. Dazwischen gab es mal keine Anhebungen seit 1892, aber ne, der Track Record insgesamt ist beeindruckend.
Ja, nicht nur die Dividende kam unter die Leute, sondern es ging ja dann auch darum, wie kommt das Getränk an die Menschen. Und vertrieben wurde Coca-Cola damals vor allem über sogenannte Soda Fountains, also eben die Getränkespender. Und Christian, stell dir das Amerika der 1880er Jahre vor, noch keine Kühlschränke, kein Leitungswasser in den meisten Häusern. Und die Temperance-Bewegung, die hat ja zunehmend auch Alkohol dann wirklich verpönt. Und in diesem Vakuum, da sind dann diese Soda-Fountains entstanden, zunächst in Apotheken, um dann auch medizinische, in Anführungszeichen, Alternativen zu Alkohol und als kühle Erfrischung anzubieten. Vor allen Dingen eben, ne, wir sind eben im amerikanischen Süden, wir haben eine schwüle Hitze. Da ist es dann schon wirklich, dass die Leute da gerne dazu gegriffen haben. Und da hat man sich auch so einiges einfallen lassen, weil die Soda-Fountains der 1890er Jahre, das waren auch wahre Kunstwerke, massive Marmortheken, kunstvolle Messing- und Porzellanarmaturen hinter prunkvolle Spiegeln, die das Ganze noch imposanter aussehen lassen. Ich habe mir auch nochmal in der Recherche so ein paar Bilder wirklich angeguckt. Da ist man dann, wenn man dann in so einen Laden reingekommen ist, sei es Apotheke oder dann eben auch in ein Restaurant, da hat man dann schon gedacht, Mensch, das macht was her. Allein rein optisch, dass man auch wirklich sagt, das möchte ich mal probieren oder das schaue ich mir auch mal näher an. Und ja, so wurde dann auch in Atlanta, wurden das Ganze zu den gesellschaftlichen Zentren der Stadt, so eine Art alkoholfreie Bar, wo man sich dann als Geschäftsleute, Damen der Gesellschaft und dann auch Jugendliche getroffen haben, um eben entsprechend Coca-Cola zu trinken.
Und in der Mitte immer diese Soda-Fountain. Ja. Ich meine, die gibt's ja immer noch. Die sind halt nicht mehr so schön geschwungen und designt. Das sind heute riesige Apparaturen, die häufig in Schnellrestaurants stehen. Dann hast du da einen Bildschirm und kannst 50 Sorten Erfrischungsgetränke aussuchen. Ich finde das grandios, ja. Und da hast du, also bei Wendy's zum Beispiel in den USA ist mir das immer aufgefallen. Ja, deswegen bin ich da häufig hingegangen. Also früher, als ich dann noch Cola getrunken habe. Auch die exotischen Cola-Getränke, aber auch andere Getränke. Einfach sowas, der wird auch dann von Herstellern bisweilen gemixt, da kriegst du dann auch so Root Beer oder sowas, ja, was schmeckt wie Zahnpasta. Okay. Es ist halt heute technisiert und das ist nicht mehr Mittelpunkt des sozialen Lebens, aber auch das hat sich seit damals irgendwie ja fortgesetzt. Und das Besondere ja auch bei diesen Automaten heute ist, da sind ja keine fertigen Getränke drin, sondern die Getränke werden ja erst dort gemixt. Da ist ja eben nur Sirup drin, der dann eben aufgegossen wird mit Sodawasser und dann auch mit CO2. Und auch das war die Grundidee von Asa Candler, denn der hat sofort gesehen, was diese Soda Fountains, die es schon vor ihm gab, für ein Potenzial bieten. Er musste nämlich gar nicht fertige Getränke liefern, sondern nur den Sirup produzieren und dann an die Fountain-Betreiber verkaufen. Aber diese Fountain-Betreiber, die haben ja immer so per Hand gemixt. Und je nachdem, bei wem du gerade in der Fountain warst, hat dein Getränk unterschiedlich geschmeckt. Das ist etwas, was Asa Candler nicht wollte. Gerade wenn man rausgeht mit Marketing dieser Form, dann muss man natürlich auch gleichbleibende Qualität und gleichbleibenden Geschmack gewährleisten können. Deswegen hat er schon in den 1880er, 1890er Jahren diese komplette Standardisierung entwickelt. Das Ganze im Grunde von Anfang an als Coca-Cola-Erlebnis aufgesetzt, ja, mit speziellen Gläsern in einer bestimmten Größe, 6,5 Unzen und natürlich einer ganz exakten Anleitung, wie denn gemixt wird. Nicht irgendwie frei Schnauze, sondern 1 Unze Sirup auf 5 Unzen Sodawasser. Und was auch noch eine Vorgabe von ihm war, die Temperatur, mit der dieses Getränk serviert werden muss, nämlich eiskalte 36 Grad Fahrenheit. Und wir wissen ja alle die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius, oder? Ja, 2,22 Grad Celsius. Und das ist ja dann auch später wiedergekommen, nämlich im Jahr 2000 hier in Deutschland. Da gab es nämlich eine Kampagne, die hieß, probier was Neues diesen Sommer, Coke bei 3 Grad. Und das war gar nichts Neues, sondern das war das Ursprungskonzept, dass man sie so eiskalt in der Soda Fountain trinkt und damit eben auch diese Standardisierung. Und es sprach sich halt rum, egal ob du in Atlanta bist, ob du in New York bist oder in San Francisco bist, wenn du in eine Soda Fountain gehst und nicht irgendwas bestellst, sondern eine Coca-Cola, kriegst du immer das gleiche Geschmackserlebnis und nicht die Individualisierung des jeweiligen, in Anführungszeichen, Barkeepers, die man damals übrigens Soda Jerk nannte.
Ah, aber Christian, sind wir mal ehrlich, so eine eiskalte Cola, am besten noch mit einem Stückchen Zitrone drin, ist für mich, wo ich sage, das ist genau richtig. Also so ein bisschen warmes Gebräu, das möchte ja keiner trinken, kann ich also verstehen. Und vor allen Dingen, es gibt ja auch die Überzeugung dadurch, dass es nicht mehr nur noch die Soda Fountains sind, sondern halt, ist es in der Dose, ist es in Glas, ist es die kleine Flasche, die große Flasche. Es gibt ja für alles irgendwie Befürworter und Gegner. Ich zum Beispiel bin absoluter Cola-Dosentrinker. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob es die Glasflasche sein musste, aber oder ob du gesagt hast, Hauptsache, es ist die Cola.
Ich habe auch gerne die Soda Fountain gehabt, immer weil es halt wirklich frisch war, aber ich habe es auch aus der PET-Flasche genommen und Dosen nicht so, weil es Dosenpfand gab es ja früher nicht. Und mein lieber Religionslehrer, Pfarrer Bernhard Bülskemper, der hat immer, wenn er Dosen sah, in der Schule damals in den 90ern die Dosenpredigt gehalten. Und zwar völlig zu Recht. Deswegen war ich von Anfang an durch Bernhard sensibilisiert für den Umgang mit Rohstoffen. Und ich fand Dosen erst dann nachhaltig, als auch das Mehrwertsystem eingeführt wurde. Und ich muss sagen, ja, also auf der Seite bin ich komplett bei Jürgen Trittin, der ja damit immer verbunden wird. Und ich war jetzt gerade in Spanien und habe dann auch Dosengetränke zu mir genommen und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, dass man das dort einfach alles wegschmeißt.
Ja, das stimmt. Aber ich persönlich liebe das zurückzubringen. Mittlerweile mit meinem 2-jährigen Sohn, der liebt es auch. Steckt da immer rein und ich habe gerade schon überlegt, ob wir nicht immer diese Zettel sammeln und mal für ihn dann sozusagen zusammensparen, aber das ist eine andere
Geschichte.
Aber
bei der Dose sind wir ja noch gar nicht, denn damals gab es weder Dose noch Flaschen, sondern es gab die Fountain.
Es gab die Fountain und sozusagen die Coca-Cola-Sirup-Urne. Also ich habe eben schon so ein bisschen über sie gesprochen, aber sie war 21 Zoll hoch, viktorianisch verziertes Porzellan mit Goldverzierung. Also auch wirklich hochwertig, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man sowas sozusagen sich in die Läden stellt, wurden dann kostenlos mit ausgegeben, damit dann eben die Fountain-Betreiber damit arbeiten konnten. Aber nur an die, die mindestens 100 Gallonen, also knapp 380 Liter Sirup pro Jahr verkauften. Das wurde später dann mal reduziert auf 35 Gallonen, aber trotzdem musste da schon ein bisschen Umsatz machen. Und diese Uhren, das war eigentlich pure Psychologie. Die standen ganz prominent auf der Theke und die machten halt sozusagen dann Coca-Cola wirklich absolut sichtbar.
Genau, die Sichtbarkeit. Die Soda Fountains waren ja eigentlich Läden, die alles Mögliche anboten. Aber wenn du da reinkommst und da ist gleich in der Mitte ein einziges Getränk so prominent platziert, dann hat das natürlich eine unglaubliche Wirkung auf Konsumenten. Und auch schon da in diesen Anfängen, ja, diese Ansprache von Emotionen mit einem doch eigentlich ganz einfachen Getränk, ja, ist ein Erfolgsrezept von Coca-Cola zusammen mit diesen Vorgaben, die man bei Franchise-Systemen ja auch dann kennt, was wirklich wegweisend und visionär war.
Ja, und du hast es vorhin schon gesagt, es gab ja dann eine ganz genaue Anleitung, wie gemixt werden sollte, wie die Temperatur war und so funktionierte dann auch entsprechend die Urne. Die hat exakt 1,125 Gallonen Sirup gefasst, genug für 144 Portionen Coca-Cola. Und wenn sie dann leer war, dann wusste, okay, ich muss jetzt wieder neu bestellen. Aber es war auch wirklich da alles vorgegeben. Und am Ende die Expansion, das ging dann ganz rasant voran. Wenn wir 1895 schauen, nur 3 Jahre nach der Unternehmensgründung, wurde Coca-Cola bereits in jedem US-Bundesstaat verkauft. Also sein Marketingkonzept in alle Richtungen, ob mit diesen kostenlosen Vouchern oder auch der prominenten Darstellung.
Und das in der damaligen Zeit. Ja. Wenn wir jetzt überlegen, wie sich so eine Firma wie Celsius Energy Drinks aus dem Start-up-Bereich dann inzwischen zwar börsennotiert, wie schwer die sich tun, die Einlistungen zu kriegen überall, ja, was das für ein mühsamer Prozess ist, ja, und hier zu sehen, innerhalb von nur 3 Jahren, was da auch für eine Kraft einfach dahinter steckt, in der Umsetzung, nicht nur in der Kreativität.
Absolut, vor allen Dingen 1895, da wurde ja ganz anders kommuniziert. Also heute könnte man sich theoretisch die größten Influencer der Welt buchen und alle Welt weiß morgen, dass es den Drink gibt. Und wenn dann noch jeder einen Gutschein dazu bekommen würde, könnte es theoretisch schnell gehen. Ja, sowas, es kann ja mal viral gehen. Aber diese Viralität, die gab es ja damals nicht, da gab es ja eher Mund zu Mund. Und da muss man überlegen, wie gut muss den Leuten das gefallen haben, dass sie eben erzählt haben, kommt mit, probiert es, kauft es eben auch. Und so ging es dann los, dass Kendler auch die ersten Sirupfabriken außerhalb von Atlanta eröffnet hat. 1894 in Dallas, dann folgten Chicago, Los Angeles. Parallel hat er auch Werbebudget weiter hochgekurbelt, also er hat investiert. Und bis 1911 hat er jährlich über $1 Million für Werbung ausgegeben. Das ist, wenn man das mit heutigem Budget mal vergleicht, $34 Millionen in heutigem Geld. Also schon eine ordentliche Schippe Geld. Also ist auch wahnsinnig ins Risiko gegangen. Denn je mehr die Marke sprichwörtlich sozusagen in aller Munde war, umso höher die Nachfrage auch an Soda Fountains, umso höher die Sirupbestellung und es ging weiter und weiter und weiter.
Ja, und diese Nachfrage hat er dann eben durch diese Werbung immer weiter angeheizt. Und das ist ja auch etwas, was Coca-Cola bis heute kennzeichnet, dass man viel Geld für Werbung ausgibt. Auf verschiedenen Kanälen, wir gucken uns das gleich noch ein bisschen näher an, aber auch wirklich bereit ist, diese Budgets zu gehen. Auch das war damals keine Selbstverständlichkeit und es ist heute keine Selbstverständlichkeit, wo man ja in schwierigen Zeiten dann erstmal sagt, naja, jetzt können wir mal ein bisschen mal beim Marketing sparen. Das ist etwas, was Coca-Cola nie in großem Stil gemacht hat, sondern im Gegenteil, gerade wenn es schwierig war, dann nochmal zeigen, jetzt gehen wir richtig raus. Und Candler war natürlich wahnsinnig überzeugt von dem, was er dort tat, vor allem von diesem genialen Fountain-System, das ja dann durch Erlebnisse die Mund-zu-Mund-Propaganda wieder richtig angeheizt hat, die damalige Influencerschaft. Und was er für völlig verrückt gehalten hat, war Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Das haben ihm immer wieder Leute mal vorgeschlagen, aber er hat gesagt, nee, also die Coca-Cola muss doch frisch sein. An der Fountain wird sie eben frisch hergestellt, eiskalt serviert und natürlich der Soda-Jerk mit diesen Anweisungen kann genau die richtige Mischung garantieren. Flaschen dagegen, die werden warm, die verlieren irgendwann die Kohlensäure, was dann den Geschmack verändern könnte. Und was ja dann die große Sorge von Candler war, das würde ja dann eventuell den guten Ruf der Marke ruinieren. Also entsprechend skeptisch war er, hat das alles immer abgebügelt, bis er 1899 Besuch von zwei Anwälten aus Chattanooga, Tennessee erhielt. Und Anwälte können ja reden, Plädoyers halten. Und Benjamin Thomas und Joseph Whitehead, die hielten wirklich ein flammendes Plädoyer dafür, ihnen das Recht zu verkaufen, Coca-Cola in Flaschen abzufüllen. Sie ließen nicht locker und tatsächlich haben sie ihn breitgeschlagen. Am Ende hat Candler 1899 einen nur 600 Wörter umfassenden Vertrag unterschrieben und ihnen die Abfüllrechte für die gesamten USA verkauft. Und zwar zeitlich unbefristet, gekoppelt an ein paar Milestones, aber für einen einzigen Dollar, den er der Legende nach übrigens niemals beigetrieben haben soll. Ja, das
ist unglaublich.
Am Ende, man fragt sich natürlich, wie kam so eine Entscheidung zustande? Und es war wahrscheinlich sein Gespür dafür, was Konsumenten wollen. Ja, Coca-Cola eben nicht nur in der Soda Fountain, sondern auch zu Hause, zum Mitnehmen, bei Picknicks und natürlich auch in entlegenen Gebieten, wo es eben keine Soda Fountains gab, ja, oder Apotheken. Ja, damals die USA ja in weiten Teilen noch dünner besiedelt als heute. Und gleichzeitig wusste er natürlich auch eines, die Skalierung dieses Flaschengeschäfts, dieser Abfüllerei, die würde immens kapitalintensiv sein, ja. Aber da hatte er überhaupt keine Lust drauf. Der wollte doch nicht in Fabriken, in LKWs, in Logistik, Vertriebsnetze und all das investieren, sondern der wollte sich einfach auf das konzentrieren, was er am besten konnte. Einerseits die Marke pflegen und andererseits mit relativ vertretbarem Aufwand diesen Sirup produzieren, was übrigens auch heute noch primär in Atlanta geschieht, unter extremen Sicherheitsvorkehrungen, um eben die geheime Formel zu schützen. Es gibt dazu auch noch vereinzelte Standorte im Ausland, wo teilweise sogar die Locations geheim sind, ja, um dann internationale Märkte zu bedienen, was auch eine ziemlich intelligente Strategie ist. So kommen beispielsweise die Konzentrate für den europäischen Markt aus Irland. Das heißt also, egal wie das läuft, EU-Cola wird nicht unter irgendwelche Zölle fallen. Also Candler musste sich wirklich schon überzeugen lassen davon, hat es aber am Ende gemacht. Und ja, für Thomas und Whitehead war es natürlich der Deal ihres Lebens. Sie schufen dann praktisch über Nacht eines der erfolgreichsten Franchise-Systeme der Geschichte. Sie verkauften nämlich Unterlizenzen an sogenannte Parent-Bottler, regional strukturiert, und legten damit den Grundstein für ein Vertriebsnetzwerk, das heute jeden Winkel der Erde erreicht. Und dieses Vertriebsnetzwerk ist so spannend, dass wir dem eine eigene Episode widmen werden. Also Coca-Cola, das kann ich dir jetzt schon sagen, gibt's zweigeteilt. Aber bevor wir auf diese Abfüller schauen, wollen wir nochmal auf Arthur Candler schauen, wie es denn mit dem weiterging.
Genau. ESSA hatte ja Coca-Cola zu einem nationalen Phänomen gemacht, aber die wahre, die globale Expansion, die kam dann im Unternehmen 1916, als es dann in neue Hände überging. Und da enthielt Coca-Cola übrigens schon längst kein Kokain mehr. Also es hatte sich auch da verändert, weil Besitz, Verkauf, Verarbeitung von Kokain außerhalb von medizinischen Zwecken in den USA zwar erst 1914 verboten war, aber aus der Coca-Cola-Rezeptur wurde das schon an 1903 entfernt und durch diese entkokainisierten Coca-Blätter ersetzt, die keine psychoaktiven Wirkstoffe, sondern eben nur die Aromen enthielten. Und 1916 wurde ESSA Candler dann zum Bürgermeister von Atlanta gewählt und zog sich aus dem Tagesgeschäft von Coca-Cola zurück. Ich fand es relativ überraschend, dadurch, dass er ja eigentlich wirklich alle Karten auf Coca-Cola gesetzt hatte, ja auch wirklich all in, wahnsinnig investiert hatte.
Damals hatte man noch so dieses Thema Interessenskonflikt und so, war ja in Atlanta dann auch ein sehr wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Er wollte den politischen Ruhm. Ich meine, heutzutage kann ein amerikanischer Präsident einfach einen Token begeben und privates Business und Staatsbusiness fein miteinander vermischen. Aber damals hatte das noch irgendwie mehr als ein Geschmäckle. Er brauchte also irgendwie jemanden, der das Unternehmen weiterführen konnte.
Genau, also für ihn war wirklich aber auch das Thema Politik dann wichtiger geworden als das Business, wahrscheinlich eben der Prestige wegen. Vielleicht auch eine Entscheidung, die er gegebenenfalls später bereuen sollte, denn 1919 hat er eine Investorengruppe unter der Führung von Ernest Woodruff das Unternehmen für die damals wirklich astronomische Summe von 25 Millionen Dollar eben verkauft. Und ja, was war Woodruffs Spezialität? Bestehende Unternehmen bündeln, reorganisieren und quasi das, was eben das moderne Private Equity macht. Und Woodruff hat dann auch kleinere Kühllager aufgekauft und hat daraus die Atlanta Ice and Coal Company, den Vorläufer von dem heute börsennotierten Kühllogistas Americold, gebaut. Und Americold ist immerhin Bestandteil noch des S&P Small Cap 600.
Ja, also heute würde man sagen, das ist so eine Roll-Up-Strategie, die er da gemacht hat. Aber der ganz große Deal für Woodruff, und das hat er natürlich selber schon gemerkt, war dieses Coca-Cola-Geschäft. Und wir haben es ja im Private-Equity-Geschäft häufig so, das Unternehmen wird dann von Investoren übernommen und dann erstmal weitergebaut, weiterentwickelt. Aber Woodruff hat sich damit gar nicht erst großartig aufgehalten. Ein paar Monate, nachdem er es erworben hat, hat er Coca-Cola bereits an die New York Stock Exchange geführt, also der Börsengang. Und ja, wer einen Uropa oder Ururopa hat, der damals eine Aktie für 40 Dollar Emissionspreis gekauft hat, der besitzt heute durch die ganzen Aktiensplits, die stattgefunden haben, 9216 Aktien im Wert von aktuell rund 600.000 Dollar. Also 40 Dollar, heute 600.000 Dollar. Allerdings muss man ja sagen, sind ja auch 106 Jahre dazwischen. Er gibt trotzdem eine Rendite von 9,5% per annum. Und da sind die Dividenden noch gar nicht drin. Die Dividenden sind nochmal 291.000 Dollar. Und da muss ich The Coca-Cola Company mal wirklich loben, weil bei vielen Unternehmen ist es sehr schwierig, diese Historie von Kursen, von Splits, von Dividenden über 100 Jahre zurückzuverfolgen. Aber Coca-Cola hat das tatsächlich im Internet in einer Liste, die bis 2018 geht, sehr sauber dokumentiert. Und die letzten 6 Jahre, die kriege ich dann auch mit unseren eigenen Mitteln hin. Ja, damit war Coca-Cola plötzlich eine börsennotierte Firma, hatte ja auch richtig Geld, und dieses Geld wurde dann eingesetzt vom Sohn von Ernest Woodruff, Robert Woodruff, der schon 1923 im Alter von nur 33 Jahren die Führung übernommen hat und tatsächlich die nächsten 6 Jahrzehnte der unangefochtene König des Coca-Cola-Imperiums geblieben ist. Lange Zeit als CEO, dann später als President des Verwaltungsrates. Und er hatte von Anfang an als junger Mensch eine Vision. Coca-Cola sollte in Reichweite eines jeden Menschen auf der Erde kommen. Ja, muss man sich vorstellen. 1923 schon so weit zu denken, dass es Globalisierung für eine solche Marke geben sollte. Und ja, was war der Game Changer bei der Globalisierung? Das war tatsächlich ein tragisches, ein trauriges Ereignis, nämlich der Zweite Weltkrieg. Ja, als die USA dann in den Krieg eingestiegen sind, dann auch in Europa gekämpft haben, in Asien, da war natürlich Coca-Cola im Gepäck. Denn die Soldaten wollten ein Stück Heimat mit dabei haben. Und es war ein ganz klares Versprechen auch von Woodruff. We will see that every man in uniform gets a bottle of Coca-Cola for 5 cents, wherever he is and whatever it costs the company. Also überall die Präsenz zu haben, quasi Huckepack mit dem US-Militär. Und das war eben nicht nur patriotisch, sondern das war auch genial. Die Coca-Cola Company hat während des Zweiten Weltkrieges insgesamt 64 Abfüllanlagen in der ganzen Welt errichtet, folgte also sozusagen dem US-Militär und wusste, naja, also zumindest das Militär ist ja schon mal der erste Kunde, sozusagen der amerikanische Steuerzahler finanzierte diese Expansion. Und naja, überall dort, wo jetzt dieses neue Getränk war, wollte natürlich auch die lokale Bevölkerung, sofern man es nicht schon vorher gekannt hatte, dann etwas davon haben. Also auf jeden Fall ein Game Changer, natürlich insgesamt auch mit neuem skalierbaren Marketing. Schon vor dem Krieg war man der Sponsor der Olympischen Spiele in Amsterdam beispielsweise gewesen. Aber diesen wirklichen Push, den hat erst die globale Präsenz der Amerikaner im Krieg gebracht und Huckepack dann Coca-Cola.
Ja, nach dem Krieg, da hat sich dann die internationale Expansion dramatisch beschleunigt. Coca-Cola nutzte das entstehende ja amerikanische Wirtschaftswunder und die wachsende Popkultur, um seine Marke weiterhin weltweit zu etablieren. Und die 50er und 60er Jahre sahen beispiellose Expansionen, neue Märkte und systematische Diversifikation auch in der Produktpalette dann vor. Und 1960, da kaufte Coca-Cola Minute Maid und stieg damit dann auch ins Fruchtsaftgeschäft ein. Und 1961 folgte dann die Einführung von Sprite, eines der ersten großen neuen Marken seit Coca-Cola eben selbst. Und diese Diversifikation, die war strategisch wichtig, da sie eben Coca-Cola auch von der Abhängigkeit eines einzigen Getränks und eines einzigen Geschmacks befreite. Und der vielleicht wichtigste Meilenstein, der kam 1982 mit der Einführung von Diet Coke, der ersten neuen Marke mit dem Coca-Cola-Namen selbst seit 1886. Und Diet Coke war aber ein enormes Risiko, da es die heilige Coca-Cola-Marke verwässern konnte. Etwas, was Candler ja zum Beispiel wirklich wahnsinnig wichtig war, weshalb er ja auch dem Bottling-System ja dann auch wirklich kritisch gegenüberstand. Bloß keine Verwässerung. Jetzt ist man das Risiko eingegangen und das hat sich ausgezahlt, denn Diet Coke, das wurde zum erfolgreichsten neuen Softdrink aller Zeiten und zeigte auch, die Marke, die ist stark genug. Sie kann Produkterweiterungen tragen und kannte auch dann auf die veränderten Kundenbedürfnisse ja auch eingehen. Und in dem Fall war es ja dann auch nicht zuletzt dann so die Aerobic-Bewegung, das gestartete Bewusstsein für eben mehr Gesundheit in den USA, damals getragen durch die Aerobic- und Fitness-Videos von Jane Fonda, eben zu sagen, ich bin bewusst, was ich da zu mir nehme. Und das ist eben extrem viel Zucker.
Da habe ich wieder Bilder aus meiner Kindheit in Erinnerung. Ja, meine Mutter in so einem türkisfarbenen Ballonseide-Trainingsanzug mit einem Stirnband, wie sie dann abenteuerliche Verrenkungen zu Musik
machte. Vorm
Fernseher. Ja, genau. Ja. Das damals so in den 80er Jahren ein Riesending. Und Diet Coke lieferte eigentlich ja so irgendwie ein bisschen was von diesem Lebensgefühl dazu. Ne? Es ist eben kein Zucker. Es ist irgendwie, man hat sich nicht über diese Zuckeraustauschstoffe damals so viele Gedanken gemacht, ja, dass die jetzt auch nicht super gesund sind, aber man konnte einen Geschmack genießen, der anders war als bei der normalen Coca-Cola, aber der eben auch Menschen angesprochen hat. Und damit hatte man halt wirklich auch den Beweis erbracht, was die Marke leisten kann und was diese ganze Infrastruktur natürlich auch leisten kann. Denn dieses Getränk, Diet Coke hat man dann international wirklich sehr, sehr schnell in den Markt gedrückt, weil es eben immer neue Abfüller gab, immer neue Bottler. Und wir werden sie im zweiten Teil an vier Case Studies, die börsennotiert sind und damit auch für dich als Investment vielleicht spannend sind, wenn wir das nochmal genau verfolgen. Und als Robert Woodruff dann im Jahr 1985, also mitten in der Aerobic-Welle, im Alter von 96 Jahren starb, da war Coca-Cola tatsächlich zur wertvollsten Marke der Welt geworden. Das Unternehmen hat damals seine Produkte in über 200 Länder und Territorien verkauft, also mehr als die UNO-Mitgliedstaaten hatte damals, sogar übrigens in die Sowjetunion, nachdem man zwischenzeitlich mal für die Machthaber in der Sowjetunion für die Kommunisten eine weiße Cola einfach als Showcase gemacht hatte. Ja, Nixon beispielsweise war auch so ein politischer Botschafter, der sich sehr, sehr gerne immer mit Cola auch als Symbol der amerikanischen Lebenskultur ablichten lässt. Und wirklich, damit hatte man natürlich diese Ikone des amerikanischen Kapitalismus auch in die Welt getragen, die viel weiter reichte als eben nur zur Frage, was trinke ich heute? Ja, und das ist eben der Unterschied. Es ist nicht nur ein Getränk, sondern das Unternehmen hat es geschafft, dieses Getränk, das ja jetzt kein Luxus ist, das kein Champagner ist, zu Träumen, Emotionen und kulturellen Charakteristika zu verbinden. Und damit sind wir nochmal bei diesem Thema Marketing, wo wir nochmal einfach auf ein paar Highlights schauen müssen, Katharina. Und natürlich können wir da auch nicht Halt machen bei einem der bekanntesten Marketingmärchen der Welt, nämlich den Mythos, dass Coca-Cola ja nicht nur eine geheime Rezeptur erfunden, sondern auch den Weihnachtsmann ersonnen hat. Was ist da dran?
Ja. Also, wie kam es überhaupt dazu? Je erfolgreicher Coca-Cola wurde, umso mehr trat das Thema Saisonalität dann des Geschäfts zutage. Wir sind ja nicht mehr nur in den warmen Südstaaten und schwül, sondern wirklich eben in vielen Ländern unterwegs. Und die Verkäufe, die sind jeden Winter dann auch wirklich eingebrochen. Limonade, das galt als Sommergetränk und die kalten Monate bedeutet dann natürlich für das Unternehmen magere Gewinne. Was also machen? Das Unternehmen brauchte dann eine Strategie, um Coca-Cola auch im Winter attraktiv zu machen. Und man wollte Coca-Cola vom Winter eben auch nicht trennen können. Man wollte es mit dem Winter wirklich verbinden. Und wenn wir an den Winter denken, dann wollen wir es ja nicht mit dem Schmuddelwetter verbinden, sondern eben mit der schönsten Zeit des Winters. Das ist natürlich Weihnachten. Und 1931, da hat Coca-Cola den Illustrator Haddon Sundblom mit der Erstellung von Weihnachtswerbung beauftragt. Und Sundblom, der war vorher schon mal für Coca-Cola tätig und hat sich irgendwie als Meister der amerikanischen Werbegrafik etabliert. Also sie haben sich da einen richtig guten Mann an Land geholt. Und Sundblom, der hat sich Inspiration geholt aus Clement McClarks Moores Gedicht A Visit from St. Nicholas aus dem Jahr 1882 und besser bekannt als The Night Before Christmas. Und Moores Beschreibung des heiligen Nikolaus war eben lebendig und detailreich und ich zitiere, he was chubby and plump, a right jolly old elf, with a broad face and a little round belly that shook when he lost like a bowl full of jelly.
Also so ein richtig lustiger, lebensfroher Weihnachtsmann, so ein Wonneproppen, wie man hier sagen würde, ja, ein runder Kerl, wohlgenährt, ja, was ja dann auch wirklich ein Kontrapunkt war zu dem bis dato geltenden Bild vom Weihnachtsmann, der eher so dünn, elfenhaft war, ja, plötzlich so ein warmherziger, großväterlicher Typ, der irgendwie sympathisch war und der halt nicht irgendwie so einen ollen grünen Anzug anhatte, sondern einen roten Anzug mit weißem Pelzbesatz. Genau die Farben von Coca-Cola.
Genau, und das erste Santa-Bild von Sundblom hat den Titel My Hat's Off getragen. Das erschien 1931 in großen amerikanischen Magazinen wie Saturday Evening Post, National Geographic und The New Yorker. Und das Bild, das hat eben den Santa mit einer Flasche Coca-Cola gezeigt in der Hand, als würde er den Betrachter zuprosten. Und die Werbung, die war sofort ein Erfolg.
Ja, und wenn der Weihnachtsmann schon Coca-Cola trinkt im Winter, ne? Muss man das selber ja auch machen, oder?
Absolut. Und aber jetzt die Frage, hat eben Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden? Nein, aber sie standardisierten dieses Bild eben von dem gemütlichen Mann und eben, dass er rot-weiße Kleidung trug und haben vor allen Dingen das Bild auch mit ihrem starken Marketing popularisiert. Und vorher, da gab es verschiedenste Versionen von Santa Claus, verschiedene Farben und Formen, aber die Version von Coca-Cola, die wurde zur Norm, die hat sich durchgesetzt und das ist das, was wir heute auch sehen. Und wenn ich dran denke, wenn der Coca-Cola-Truck in Deutschland zur Winterzeit unterwegs ist, das sind ja wirklich Ereignisse, da gucken die Leute und das haben sie da schon wirklich gut aufgebaut.
Genau, jetzt bist du wieder bei Ereignissen, bei Erlebnissen und das war natürlich auch immer ein großes Thema für Coca-Cola, Erlebnisse aufzuladen, auch dann mit entsprechenden Slogans. Und das ist ja auch etwas, was mich an diesem Unternehmen immer schon fasziniert hat, abseits des Geschäftsmodells, sondern einfach diese Bezüge zur Popkultur, diese Bezüge zur Zeitgeschichte, auch ein Spiegelbild der Veränderungen in der Gesellschaft waren ja diese ganzen Slogans, die Coca-Cola im Laufe der über 100 Jahre so platziert hat, auch in den verschiedenen Sprachen. Also in den USA ging es ja 1886 mal ganz einfach los, ne, mit dem Imperativ, drink Coca-Cola, ja, ganz einfach, Produkt war neu, einfach mal sagen, hier kommt, trink. Ich weiß gar nicht, ob man das heute machen würde. Ne?
Eigentlich simpel, vielleicht auch mal schön, irgendwie mal was Einfacheres zu haben.
Ja, dann haben sie sich an diese Temperance-Bewegung drangehängt, ja, die Prohibition vorangetrieben hat. Ja. In den 1920er Jahren haben sie dann The Pause That Refreshes plakatiert, ja, war natürlich dann so, ja, so ein bisschen wie bei Knoppers, ne, der Deutschland halb zehn in Deutschland, ja, so der Pausensnack, aber hatte dann auch schon so ein bisschen was vom Lebensstil-Moment, den sie da reingebracht haben und war eigentlich auch der Anfang davon, dass sie dann emotional wurden im Marketing und sicherlich auf die Spitze getrieben haben sich dann 1971 mit I'd Like to Buy the World a Coke. 1971, das war mitten im Vietnamkrieg und dann haben sie Werbespots dazu produziert, wo junge Menschen aus aller Welt gemeinsam auf einem Hügel standen und Coca-Cola tranken. Also wirklich das Lebensgefühl auch der jungen Generation, die ja gegen diesen Krieg war, wirklich perfekt getroffen und der Song wurde dann ja auch ein Chartstürmer und das war ja nicht der einzige, sondern das war ja dann I'd Like to Teach the World to Sing, basierend auf diesem Spot. Und dann kamen ja im Laufe der Jahre noch ganz andere dazu. Du hast über den Coca-Cola Weihnachtstruck gesprochen. Ich meine, und wenn man nur an das Bild vom Weihnachtstruck denkt, hat man doch Melanie Thornton im Ohr. 2001 war das schon, ja, mit Wonderful Dream. Oder wenn wir die neueren Sachen mal nehmen, Taste the Feeling mit Avicii und Conrad Sewell. Was mir noch so total präsent ist, aber was tatsächlich auch schon wieder 10 Jahre her ist. Ja. Und diese Verbindung mit Prominenten, egal ob jetzt bezahlt durch Placement oder einfach so viral, das war ja auch immer etwas, was Coca-Cola ausgezeichnet hat.
Ja, wenn wir an bezahlte Gesichter denken von sozusagen damals Elvis Presley, Ray Charles, die waren damit bei, aber auch Hollywood-Stars. Und du hast es schon erwähnt, auch Staatsmänner haben sich gerne mit dem Getränk ablichten lassen, wie sie eben Coca-Cola trinken. Und man kann eigentlich sagen, es ist eine frühe Form von Influencer-Marketing gewesen.
Bis heute,
man hat
Donald Trump
sozusagen rausgegeben.
Influencer im Weißen Haus, ja, trinkt auch nach wie vor Coke.
Dazu war Coca-Cola, obwohl Zucker ja alles andere als sportlich ist, ein Pionier des Sportsponsorings. Zum Beispiel Olympische Spiele 1928, die du vorhin erwähnt hast, dann weitere Sportereignisse, Konzerte, kulturelle Veranstaltungen. Coca-Cola war immer dann und dort präsent, wo Menschen Spaß hatten und positive Emotionen auch gesammelt hatten. Und diese Strategie der emotionalen Verknüpfung ist bis heute ein Kernbestandteil von dem und von der Marketing-DNA von Coca-Cola. Und auch kein Zufall, dass die Olympischen Spiele 1996, also zum 100. Geburtstag von Coca-Cola, ausgerechnet in Atlanta stattgefunden haben. Coca-Cola hat sich das Ganze auch ein bisschen was kosten lassen. Es gab eine Coca-Cola Olympic City. Man hat den Olympischen Fackellauf dann Coca-Cola-Fackellauf genannt. Und das IOC hat sich dazu bereit erklärt, weil Coca-Cola einen Scheck in Höhe von 250 Millionen Dollar ausgestellt haben soll.
Ja, die haben also einfach mal die Olympischen Spiele gekauft. Es war ja auch bei ihnen direkt vor der Tür. Und da gibt es natürlich noch viele weitere Kooperationen, auch mit einflussreichen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Ich denke da immer an Karl Lagerfeld, der ja 2010 für Coca-Cola eine ganze Reihe von limitierten Dosen und Flaschen entworfen hat. Und bin ein großer Lagerfeld-Fan auch, habe das natürlich auch zu Hause stehen. Habe jetzt mal eine andere Edition hier dabei. Zum 100. Geburtstag der Konturflasche gab es dann auch solche Limited Editions. In dem Fall waren es Metallflaschen. Und daran sieht man einfach immer wieder neue Coups, um schon lange vor dem Internet eine Marke global im Bewusstsein von Menschen zu verankern. Und natürlich nicht nur da, wo man gerade was trank, sondern auch, wo man isst. Denn ne, ein Essen braucht ja auch ein Getränk. Und da müssen wir noch kurz über eine ganz besondere Verbindung reden, nämlich die zwischen zwei ikonischen Marken und auch zwei Dividendenaristokraten, wenn wir wieder die Börsenbrille aufsetzen, nämlich Coca-Cola und McDonald's. Ja, als Ray Kroc damals sich dann darüber Gedanken gemacht hat, dass er irgendwie einen Getränkepartner bräuchte für sein McDonald's-Restaurant in Illinois, da hat er tatsächlich den Kontakt gehabt zu Waddy Pratt, der damals die Fountain Division bei Coca-Cola leitete, und die haben ein paar Stunden gesprochen, dass es doch eigentlich ein super Match wäre, wenn in diesem neuartigen Burger-Restaurant gleich von Anfang an Coca-Cola verfügbar ist. Und dann haben sie gesagt, das ist eine gute Sache, und haben sich per Handschlag auf eine Partnerschaft geeinigt, die bis heute anhält, die einfach gelebt wird, aber die im Detail natürlich schriftliche Verträge hat, aber die nicht irgendwie so ein Overall Agreement ist nach dem Motto, wir gründen jetzt mal ein Joint Venture. Und dann haben beide Unternehmen eben dieselbe Strategie verfolgt, aus den USA in die ganze Welt. Und dabei hat man sich natürlich immens befruchten können. Da mal war der eine früher da, mal war der andere stärker. Und so hat man sich Huckepack genommen, was diese gemeinsame Expansion natürlich erleichtert hat. Wobei Coca-Cola eigentlich davon immer etwas mehr profitiert hat. Nicht nur, weil sie den Sirup an McDonald's verkauft haben, sondern sie haben halt auch immer die Situation gehabt, wer bei McDonald's Coca-Cola getrunken hat, der hat sie vielleicht auch zu Hause dann geordert, in der Flasche, in der Dose oder wie auch immer. Während man also, wenn ich zu Hause sitze und eine Coca-Cola in der Hand habe, sage ich jetzt nicht, oh, jetzt
fehlt mir der Cheeseburger.
Jetzt fehlt mir der Cheeseburger. Und wenn ich mir den dazu mache, hat McDonald's nichts davon, außer ich bestelle, sondern das ist, also bei McDonald's bestellt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine ganz besonders intensive Partnerschaft bis heute. Und man sagt immer so im Scherz, wenn man auf die Umsätze von Coca-Cola gibt, dann gibt es eigentlich vier wichtige Regionen: USA, Japan, Deutschland und McDonald's. Und die haben tatsächlich einen eigenen Ansprechpartner, ein eigenes Department dort, was nur für McDonald's arbeitet, für diese Kooperation. Und sie haben auch ein eigenes Liefersystem. Also in den USA, aber auch in vielen ausländischen Filialen wird der Coca-Cola-Sirup nicht in irgendwelchen Plastikbeuteln in die Restaurants geliefert, sondern mit Edelstahl-Tankwagen, spezielle Wasserfilter dazu, was dann nochmal für den ganz besonderen Geschmack sorgt. Und ich meine mich zu erinnern aus der Zeit, als ich regelmäßig zu McDonald's gegangen bin am Sonntag und dazu Cola getrunken habe, sie schmeckte schon irgendwie besonders.
Aber es läuft ja auch nicht immer alles gut und geht weiter, geht hoch hinaus, denn es gibt ja dann auch mal Rückschläge. Und über ein Thema wollen wir jetzt mal sprechen, denn am 23. April 1985 machte The Coca-Cola Company eine Ankündigung, die als einer der größten Marketingfehler des Geschäfts eingehen sollte. Oder man fragt sich am Ende, war es der größte Marketing-Coup aller Zeiten? Die Geschichte ist von New Coke, eine faszinierende Lektion darüber, wie selbst Weltkonzerne dann auch spektakulär scheitern können und wie dann auch vielleicht aus den größten Fehlern die größten Erfolge entstehen. Und Christian, was ist passiert? Was war da mit der New Coke?
Ja, also man muss eigentlich da nochmal den zeitgeschichtlichen Kontext sich in Erinnerung rufen. So die 1970er, 1980er Jahre, das war die Zeit der Cola Wars. Und ja, natürlich, Coca-Cola war nie die einzige Cola geblieben. Es gab dann immer Wettbewerber mit anderen Rezepturen. Natürlich die ewige Nummer 2, Pepsi, 1902 gegründet. Übrigens natürlich auch logischer Kandidat für einen Deep Dive, dann gerade im Vergleich. Und die hatten in den 70er, 80er Jahren dann richtig aufgeholt gegenüber Coca-Cola. Ne? Das kennt man ja. Wenn ein Unternehmen so erfolgreich ist, wird man irgendwann träge. Und Pepsi hatte plötzlich in so Blindverkostungen die Nase vorn. Ja, dass Menschen, wenn sie nicht wussten, welches Getränk welches ist, häufiger gesagt haben, eigentlich ist Pepsi ja besser. Was auch dann übrigens in wirklich großartigen Werbespot-Schlachten der beiden Konzerne sich widerspiegelt. Da kann man auf YouTube heute noch schöne Ergebnisse anschauen. Kannst du dir nach diesem Podcast vielleicht mal durchgucken, wo die übereinander hergezogen sind. Und also Coca-Cola war da schon irgendwie bedroht und war aufgeschreckt. Sie müssten irgendetwas machen. Und dann haben sie sich tatsächlich dazu entschieden, das Undenkbare zu tun. Sie haben nämlich die Formel von Coca-Cola geändert. Sie sollte ein bisschen süßer schmecken, ein bisschen näher an Pepsi liegen. Und man hat damals die größte Produktforschungsaktion der Unternehmensgeschichte vorangetrieben. 200.000 Verkostungen durchgeführt vor dem Launch. Und dann war die Entscheidung gefallen. Jawohl, nach 99 Jahren würde Coca-Cola seine Originalformel ändern. 23. April 1985, 3 Tage bevor ich 9 geworden bin, haben sie dann angekündigt in einer Pressekonferenz, es gibt New Coke. Und das war natürlich damals die Nachricht des Tages, der Woche. Alle sprachen darüber. Und zwar nicht so, oh hey, cool, da bewegt sich ja was bei Coca-Cola, sondern ganz im Gegenteil, was folgte, war ein öffentlicher Aufschrei von geradezu biblischem Ausmaß. Man würde heute wahrscheinlich sagen, ein Shitstorm. Es gingen damals bei denen tausende Anrufe am Tag ein, alle negativ. Die Menschen verlangten, dass die alte Cola wiederkommen sollte. Sie waren so richtig wütend.
Ja, Leute haben das auch richtig gezeigt. In Seattle sind die Menschen auf die Straße gegangen, haben die Cola ausgeschüttet in die Kanalisation. Also auch wirklich dafür die Medien ganz tolle Bilder wahrscheinlich geschaffen. Es gab dann in anderen Städten Menschen, die sich dann in Protestgruppen organisiert haben, sich dann Namen gegeben haben, Old Cola Drinkers of America. Leute haben dann auch begonnen, die alten Cola-Formeln noch aufzukaufen. Also Supermärkte haben gesagt, hier finden Hamsterkäufe statt ohne Ende, weil eben Kunden losgegangen sind und ganze Einkaufswagen gefüllt haben, um noch die alte Formel mitzunehmen. Medien haben das Ganze natürlich aufgenommen und eben mit Headlines mitgegangen. Wie konnten sie es wagen, ein amerikanisches Symbol zu verändern? Also vorherrschende Meinung, das Ganze war irgendwie nicht so, was die Verbraucherinnen und Verbraucher sich gewünscht haben. Und zur Folge auch die Aktie von Coca-Cola fiel. Ein bisschen so, wie wir das gerade auch bei Cracker Barrel gesehen haben. Die haben ja ihr Logo verändert und auch das Filialdesign. Und das hat ja, ist ja auf heftige Kritik gestoßen.
Auch so eine Ikone.
Genau, dieses alte, verschnörkelte, wieder ein bisschen cleaner, klarer und innerhalb von kürzester Zeit. Da hat sich dann der Shitstorm nicht am Telefon dann ausgetragen, sondern eben auf Social Media gab es viele Rückmeldungen, die eben auch nicht positiv waren.
Und bis dann zum Präsidenten, der gesagt hat, das geht doch nicht, das ist amerikanisches Inventar, das könnt ihr doch nicht einfach so wegschmeißen.
Ja, Cracker Barrel hat's zurückgezogen.
Ja. Sie hatten ja auch ein berühmtes Vorbild, nämlich Coca-Cola. Die haben es auch gerade mal 77 Tage durchgehalten. Ja, dann sind sie zu Kreuze gekrochen und haben gesagt, wir kehren zur ursprünglichen Formel zurück. Das Originalgetränk heißt dann Coca-Cola Classic. Und das, was man da versucht hatte, war dann ja New Coke, wie man es nannte. Und ja, was haben Sie damals zu Ihrer Entschuldigung sagen können? Der CEO damals sagte, we are not that smart and we are not that dumb. Ja, also wirklich so eine öffentliche Entschuldigung eines Fortune 500 CEO für das, was man da angerichtet hatte gegenüber den Konsumenten, aber natürlich auch am Kapitalmarkt. Das war schon ein richtig hartes Ding. Und aber man hat es dann wirklich geschafft, diese Niederlage, die er so monströs war, eigentlich komplett umzudrehen in einen noch größeren Triumph. Denn die Rückkehr der Ursprungsformel, das führte dann dazu, dass die Verkäufe in 0, nix plötzlich auf Rekordhöhen stiegen. Ja, höher als sie vor dieser ganzen Geschichte, vor New Coke gewesen waren. Es hatte also wirklich so ein bisschen den Eindruck, als hätte ausgerechnet dieses Debakel nicht nur das Unternehmen aus seiner Trägheit gerissen, sondern auch die Konsumenten wieder daran erinnert, was sie eigentlich an ihrer Good Old American Coke hatten.
Naja, also bei dem Medienecho kann man sich ja auch nur vorstellen, wer bis dato noch nicht probiert hatte oder vielleicht gar nicht so war, sagte, da muss ja was dran sein, wenn sich Menschen zusammentun, organisieren und fürs alte Rezept kämpfen, dass man eben auch sagt, okay, jetzt umso mehr nochmal, wenn ich dann nochmal die nächste Cola sehe, greife ich doch auch nochmal zu. Ergo, großes Paradox, eigentlich auf der einen Seite der größte Marketingfehler, führte zu den besten Verkaufszahlen. Ja, aber wie genau, glauben wir, war das möglich?
Es gibt eine Verschwörungstheorie. Die hält sich immer noch, dass man das von Anfang an so als Marketing-Gag geplant hat, absichtlich ein mieses Produkt lanciert hat mit riesigem Aufwand, um die Menschen wieder auf das Originalrezept zu bringen. Es gibt keinerlei Beweise dafür. Also vielleicht ist es wirklich die Psychologie, dass Menschen in dem Moment, wo sie dieses Originalrezept nicht mehr genießen konnten, sondern Cola anders schmeckte, auch gemerkt haben, wie sehr Cola schon auch ein Stück ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Identität war und einfach die emotionale Bindung an diese Marke gespürt haben, dann gesagt haben, naja, also okay, warum habe ich eigentlich Pepsi getrunken? Ich habe doch aus meiner Kindheit so viele Erinnerungen mit Coca-Cola. Und dann auch der Umgang mit diesem Fehler, der das Unternehmen dann am Ende wieder mit Sympathien ausgestattet hat, die man vorher einfach nicht hatte. Und es waren halt vorher rationale Geschmackstests, ja, aber dann kamen halt diese emotionalen Themen dazu. Das wird übrigens mal spannend, wenn jetzt Geschmacksrichtungen mit KI entwickelt werden. Ja, dann kannst du vielleicht auch rational den Massengeschmack, den Mainstream treffen, aber du hast es vielleicht nicht emotional aufgeladen. Und insofern, da steckt eine ganz, ganz große Gefahr drin. Aber es ist auch hier wieder ein fantastisches Lehrstück darüber, wie Marketing funktioniert und dass man auch im Marketing ein kolossales Debakel in einen solchen Triumph drehen kann, wenn man denn entsprechend authentisch ist. Und dieses Authentische hat Coca-Cola zumindest transportieren können und diese New Coke, die gab es dann noch ein paar Jahre, ist dann aber endgültig vom Markt verschwunden.
Ja, und heute, da betreibt The Coca-Cola Company über 500 Marken weltweit. Sprite, Fanta, Powerade, Minute Maid, Smartwater, Honesty und so weiter und so fort. Und wie hoch der Umsatzanteil der Marke Coca-Cola ist, wird dabei nicht berichtet. Aber Schätzungen gehen von deutlich über 50% aus. Wobei die originellere Coca-Cola in den USA immer noch im Marktführer ist mit einem Marktanteil von 20% bei Erfrischungsgetränken. Hinzu kommen dann 8% Marktanteil für Diet Coke, die damit vor Pepsi und etwa gleich auf mit Dr. Pepper liegt und Sprite auch eben mit knapp 8% kurz dahinter.
Ja, also sie sind auf dem Heimatmarkt absolut dominant. Da hat man halt die Zahlen, da hat man halt die genauen Statistiken. Die anderen Märkte sind fragmentierter, aber auch da überall, wo Coca-Cola ist, sind sie eine relevante Größe. Aber wo wir jetzt schon mal bei Prozentzahlen sind und damit so also ein bisschen mal in die Kurve der Aktienanalyse einbiegen, noch spannender ist, wenn wir die Umsatzsegmentierung uns anschauen. Nur 40% der Erlöse stammen aus dem Verkauf der fertigen Getränke, die anderen 60% eben aus dem Vertrieb des Sirups und der Konzentrate an die jeweiligen Abfüllpartner. Das ist eben genau wieder die Vision von Arthur Candler, sich darauf konzentrieren, die Marke zu pflegen und kein kapitalintensives Geschäft zu betreiben oder nur dort, wo es eben nicht anders geht. Und das sieht man natürlich auch den Margen an. Ja, also die Bruttomargen bei den Konzentraten liegen zwischen 60% und 80%. Also da sind wir so ein bisschen wieder Richtung Drogenhandel unterwegs, ja, die Herkunft vom Kokain, verglichen mit 30% bis 40% Bruttomarge bei fertigen Produkten. Das ist natürlich immer noch viel, aber das kennen wir ansonsten auch im Food and Beverage Bereich. Nur das sollte man halt wissen, wenn man auf die Umsatzzahlen von Coca-Cola schaut. Die sind nämlich mit 47 Milliarden Dollar heute ungefähr auf dem Niveau von 2012. Und da stutze ich natürlich immer erstmal, wenn ich sowas in einem Aktienprofil sehe. Aber hier hat das halt eben einen sehr guten Grund. Man hat die Engagements in diesem Abfüllgeschäft zurückgefahren und entscheidend ist deswegen nicht, dass der Umsatz nicht gewachsen ist, sondern was ist mit der operativen Marge passiert dadurch. Die ist nämlich konzernweit von 22% auf 30% gestiegen seit 2012. Ja, das ist natürlich ein schöner Erfolg. Dennoch muss man mal ganz offen zugeben, mit 12 Milliarden Dollar ist der Nettogewinn bei Coca-Cola heute nur rund 35% höher als 2012. Und das ist so ein durchschnittliches Plus von 2,5%. Ja, etwas weniger als die Inflation in den letzten Jahren sogar war. Und deswegen, also bei aller Bewunderung auch für die Historie, für die Marke, für die Franchise- und Plattformmodelle von Coca-Cola, müssen wir mal ganz offen sagen, so eine richtige Wachstumsstory, ne, die sieht anders aus. Denn der Absatz dieser zuckerhaltigen Softdrinks in den Kernmärkten stagniert, kommt natürlich jetzt auch das Thema GLP, also diese Abnehmspritzen mit dazu. Und auch diese Zuckerersatzstoffe werden ja von Verbrauchern und Verbraucherschützern und auch von Regierungen zunehmend kritisch gesehen. Und dann haben wir ja auch noch ein Thema, nicht nur, aber insbesondere in den USA, die Preissensitivität von Kunden, die bei Coca-Cola jetzt nicht so stark durchschlägt wie in anderen Segmenten. Die sind immer noch in der Lage, Volumenrückgänge durch Preiserhöhungen zu kompensieren. Aber es ist natürlich etwas, was insgesamt auf der ganzen Story lastet und auch zeigt, dass Coca-Cola sich nicht ausruhen darf auf dem Zauber dieser Marke und den genialen Geschäftskonzept.
Genau. Sie waren und sind deshalb weiterhin gezwungen, ihre Marketing- und Vertriebsplattform zu diversifizieren. Und ein Beispiel dafür ist die Verbindung mit Monster Energy, denn Energy Drinks oder im Allgemeinen eher funktionale Getränke gehören zu den wenigen Wachstumssegmenten im Beverage-Bereich. Und Christian, ich habe es vorhin gespoilert, du trägst ja auch ein bisschen dazu bei.
Ich trage extrem viel dazu bei. Ja, also a monster a day keeps the doctor away. So meine Devise, ja, also ich muss zugeben.
Keine Empfehlung.
Meine Schwäche für Coca-Cola habe ich abgestellt und habe sie dann aber ersetzt durch Energy Drinks und in der Tat Monster. Und da ist Coca-Cola eben auch dabei seit 2014. Da haben sie nämlich 2 Milliarden Dollar für ein Sechstel des Unternehmens investiert. Die waren schon damals börsennotiert, schon damals einer der Small-Cap-Stars der Wall Street. Ja, in den 10 Jahren zuvor hatte die Monster-Aktie sich bereits, Achtung, ver-60-facht. Ja, ne, an die Älteren. Es gibt tatsächlich auch Vervielfachungen von Aktien, die nichts mit KI zu tun hatten. Ja, also absolutes Star-Ding, hochkomplexer Deal, was wir auch im zweiten Teil noch sehen werden, was bei Coca-Cola irgendwie dazugehört. Zeigt aber auch so ein bisschen die strategische Denkweise, denn man hatte ja auch eigene Energy-Drink-Marken schon etabliert. Die waren allerdings nur so leidlich erfolgreich und hat die dann an Monster gegeben, hat von Monster parallel dann solche Nicht-Energy-Marken wie zum Beispiel den Peace Tea bekommen und Monster und Coca-Cola haben eine globale Vertriebspartnerschaft eben geschlossen. Das heißt also, Coca-Cola partizipiert am wachsenden Energy-Segment, ja, ohne die Risiken einer eigenen Markenentwicklung tragen zu müssen. Und man hat natürlich noch einen großen Vorteil. Dieses Distributionsnetzwerk stellt man Monster ja nicht einfach so zur Verfügung und sagt, naja, wir sind ja beteiligt mit dem Sechstel. Nee, man schafft nicht für die ausstehenden Aktionäre so viel Wert für Umme, sondern man lässt sich eben dem Zugang zum Distributionsnetz von Monster bezahlen für jede Dose. Ja, und das ist eben der Vorteil, wenn du eine solche globale Plattform hast. Und es hat ja überhaupt nichts mit dem Produkt an sich zu tun, aber es ist eine Marketing- und Vertriebsplattform für Getränke. Und dann kannst du die halt entsprechend skalieren, wenn du ausreichend erfolgreiche Produkte hast. Bei Monster ist das in der Tat gelungen. Der Anteil von Coca-Cola an Monster ist jetzt 21%, weil Monster immer fleißig Aktien zurückgekauft hat und da die eingezogenen Aktien eben weggefallen sind. Das Paket ist nun also 13,6 Milliarden Dollar schwer. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, naja, das sind ja gerade mal 5% vom aktuellen Börsenwert von Coca-Cola. Aber für eine Marke, für eine Partnerschaft, die man erst vor rund 10 Jahren dazugenommen hat und jetzt weltweit ausrollt, die überdies noch richtig Umsatz generiert, ist das schon beachtlich und eine wirklich kritische Größe.
Ja, und es ist ja auch ein wichtiger Schritt, denn sie haben ja auch mit eigenen Produkten versucht, wirklich die geschäftliche Basis zu verbreitern. Mal Beispiele Coca-Cola Spices für eine jüngere Zielgruppe, Coca-Cola Life mit einer Stevia-Süßung als quasi gesündere Alternative. Hat man irgendwie nach wenigen Monaten wieder aus dem Sortiment genommen. Auch der Cola-Kaffee-Mix Coca-Cola Black ist beim Publikum durchgefallen und nicht nur da, Kaffee ein schwieriges Geschäft. 2018 hat Coca-Cola auch Costa Coffee für 5,1 Milliarden Dollar von der britischen White Bread Group gekauft, die ebenfalls eine börsennotierte Muttergesellschaft der auch in Deutschland aktiven Hotelgruppe Premier Inn ist. Und Costa war zu dem Zeitpunkt zweitgrößte Coffee-Shop-Kette der Welt nach Starbucks. Hat über 4000 Standorte, 32 Länder gehabt, also ein völlig neues Segment, in das Coca-Cola dann irgendwie nochmal reingegangen ist. Sie waren zwar an dem Vertrieb an Schnellrestaurants irgendwie nah dran, aber sie waren ja nie selber als Gastrobetreiber aktiv. Und sie wollen es wohl auch nicht länger sein, denn die Expansionsstrategie, die ging nicht weiter auf. Costa hat dieselben Probleme wie Starbucks und wurde kürzlich zum Verkauf gestellt. Wobei man dann wohl auch Verluste realisieren muss.
Ja, da könnte man den alten Spruch zitieren. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, also so ist der es. Betrieb von Restaurants ist nichts, was Coca-Cola kann. Dafür können sie eben eine ganze Menge anderes, vor allen Dingen Marketing und Franchise. Wir haben versucht, diesen Zauber der Marke und der Genialität dieses Geschäftskonzepts nachzuspüren, müssen allerdings sagen, dass wir damit erst die Hälfte vom Geschäft so abgedeckt haben, denn wir haben ja eigentlich immer beim Sirupverkauf Halt gemacht, aber es gilt ja noch immer die Frage zu beantworten, wie kommt denn jetzt die Cola in die Flasche und dann zu uns ins Supermarktregal? Und da sind wir bei der anderen Seite des Geschäfts, nämlich bei den Abfüllern, beim Parent Bottling System, bei den Unternehmen, die Coca-Cola tatsächlich in jeden Winkel der Welt tragen und die, und da wird's für dich als Aktionärin, als Aktionär jetzt richtig spannend, teilweise auch börsennotiert sind. Wenn du im Scalable Broker nach Coca-Cola suchst, findest du alleine dort 5 handelbare Aktien, die mit Coca-Cola anfangen. Und manchmal noch sowas wie Hellenic Bottling, Consolidated oder Euro-Pacific Partners hinter sich tragen. Was es damit genau auf sich hat, wie dieses System funktioniert, wie sich die einzelnen Coca-Cola-Aktien unterscheiden und was der Kollege hier, der immer schon auf unserem Studiotisch steht als Cola-Dose, nämlich Warren Buffett, damit zu tun hat, tja, das klären wir im zweiten Teil unseres Coca-Cola Deep Dives. Für jetzt erstmal, Katharina, vielen Dank. Es wird Zeit für eine Refreshment Pause. Bei dir vielleicht Coca-Cola, bei mir dann Monster. Wir sorgen also weiterhin für Umsätze. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter. Hinterlass uns eine Bewertung. hinterlasse uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen, um welche Themen wir uns hier im Podcast kümmern sollen oder ob du bestimmte Fragen hast. Du erreichst uns per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken Scalable Capital oder auch mich @cwröhl. Für heute danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast. Bis bald und tschüss aus Berlin.